Sehr besonderer Gottesdienst heute. Taufen, Chor und dann noch die Predigt so weit am Anfang. Wir haben vor einiger Zeit hier in der Gemeinde die Reveal-Studie durchgeführt. Und eins der Ergebnisse schlechthin war, wir als Gemeinde, wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen auf unserem Weg Jesus nach, da wollen wir weiterkommen. Und heute, Achtung, heute liefere ich die Antwort darauf, wie das gehen kann. Wie ein Leben in wachsender Nachfolge aussehen kann. Aber Achtung, ich muss euch vorwarnen, das Ganze wird nicht ganz ohne. Und das, was heute kommt, das ist auch für euch Täuflinge eine sehr gute Checkliste, ob ihr das wirklich wollt. Wir haben schon einiges von euch gehört und ich glaube, ihr wollt das, aber vielleicht nochmal so zum Abhaken. Denn in der Taufe, da findet ja was ganz, ganz Zentrales statt und das ist ein Herrschaftswechsel. Wenn ihr nachher getauft werdet, dann geschieht das mit der sogenannten Taufformel. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und genau diese Formel, die wurde in der Antike verwendet, wenn ein Mensch in den Dienst eines anderen Menschen überging. Dann wurde er auf einen anderen Namen überschrieben. Zum Beispiel, wenn jemand in den Dienst eines Königs eingetreten ist. Damit hat er ausgedrückt, ab jetzt hast du den vollen Anspruch an mich und an mein Leben. Jetzt bin nicht mehr ich selbst der Herr, jetzt bist du der Herr. Bevor das nachher geschieht, schauen wir jetzt nochmal an, was da alles dazugehört und was für Konsequenzen das hat. Als Gemeinde lesen wir gerade den Philipperbrief und heute steigen wir in das zweite Kapitel ein und da sehen wir, Paulus macht mit den Philippern auch so eine Art Reveal-Studie oder er macht eigentlich eine Reveal-Auswertung mit der Gemeinde. Und wie man das in jeder guten Auswertung so macht, zuerst sagt man, was läuft gut, dann sagt man, was ist noch verbesserungsfähig, dann zeigt man einen Weg dorthin auf und untermauert das am Ende mit ein paar Beispielen. Genau das macht Paulus. Und wer eine Bibel dabei hat, bitte kann gerne mal aufschlagen. Philipper 2 ist in den Bibeln, die wir hier von der Gemeinde haben, Seite 260. Da schauen wir mal, was Paulus dieser Gemeinde, den Philippern und ich glaube auch, was Paulus uns zu sagen hat. Philipper 2. Der Text wird auch hier an der Wand stehen für die, die keine Bibel dabei haben. Paulus schreibt da Philipper 2, Vers 1. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Bis dahin. Das ist der Text. In Vers 1 sagt Paulus zu seiner Lieblingsgemeinde in Philippi, was bei euch richtig gut läuft, was bei euch vorbildlich läuft, da seid ihr echte Vorbilder, das ist das Thema Ermutigung. Ihr seid Ermutiger. Ihr tröstet die, die Trost nötig haben, die niedergeschlagen und traurig sind. Und ihr habt eine Gemeinschaft, die geht über so ein paar gemeinsame Interessen hinaus. Eure Gemeinschaft, die ist ein Level tiefer. Ihr habt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Und, was er noch sagt, was ihr noch habt, ist, ihr habt herzliches Erbarmen. Ihr seid eine barmherzige Gemeinschaft, eine, in der man neu anfangen kann, wo man eine zweite, eine dritte Chance bekommt und wo man eine 48. Chance bekommt. Das alles gibt's bei euch und das ist großartig, sagt er. Und ich glaube, wenn Paulus heute unsere Gemeinde besuchen würde, ich glaube, er wird uns auch das als Zeugnis ausstellen können. Als Pastor habe ich ein relativ großes Vorrecht und das schätze ich auch sehr. Und das ist, ich bekomme relativ viele Dinge mit, die nicht so an der Öffentlichkeit ablaufen. Und als ich den Text so gelesen habe, dachte ich, ja, das erlebe ich auch bei uns in der Gemeinde. Das erlebe ich in Dienstgruppen. Das erlebe ich in Hauskreisen. Und das erlebt man auch sonst so unter der Oberfläche in verschiedenen Beziehungen. Dass hier ein Ort ist, an dem man getröstet wird, an dem man ermutigt wird, an dem man in echter Gemeinschaft getragen wird und wo man aufgebaut wird. Das gelingt uns sicherlich nicht immer perfekt, aber das wird hier gelebt und das geschieht und das ist toll. Ich glaube aber auch, dass wir wie die Philipper in einigen Punkten noch zulegen können. Paulus sagt, wenn das jetzt noch bei euch geschieht, dann bin ich völlig glücklich. Und das ist Vers 2. Dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, dieselbe Eintracht und dasselbe Ziel. Das sind die Wachstumspunkte. Und das klingt irgendwie ja auch logisch, aber ist auch so ein bisschen unkonkret. Was meint Paulus damit? Ich meine, man könnte diese vier Punkte auf einen Nenner zusammenbringen und das ist Einheit. Er sagt, bitte werdet noch viel, viel mehr zu einer Einheit, die einmütig mit einer Motivation ein gemeinsames Ziel verfolgt. Aber was heißt das denn jetzt? Heißt das, dass wir alle, die wir hier heute Morgen sind, dass wir alle andauernd einer Meinung sein sollen? Dass wir alle dieselben Dogmen für gleich wichtig halten sollen? Dass es auf jede uns gestellte Frage immer nur eine richtige Antwort gibt? Nur schwarz oder nur weiß, aber keine Grautöne? Ich glaube nicht. Und das hieße ja, dass irgendeiner von uns die Weisheit mit Löffeln verabreicht bekommen haben müsste und die anderen nicht. Und dass dann alle sich auf diese Spur einnorden müssten. Ich glaube nicht. Das funktioniert nur bei toten Überzeugungssystemen so. Aber nicht bei einer lebendigen Beziehung zwischen einem lebendigen Mensch und einem lebendigen Gott. Das ist der Grund, warum Ameisen nicht in Kirchen gehen. Weil sie Insekten sind. Ah ja, jetzt kam es, ja. So, Paulus, der konkretisiert in den nächsten Versen, auf was es wirklich ankommt. Nämlich, er sagt ja, das sollt ihr alle, wirklich alle, jeder und jede von euch, das sollt ihr ohne Ausnahme tun. Darin sollt ihr euch alle eins sein. Und Vers 4 ist das absolute Zentrum. Und Paulus, der führt diesen Vers 4 im weiteren Verlauf des Kapitels anhand von vier verschiedenen Beispielen aus. Er nimmt Jesus als Beispiel, er nimmt sich selbst als Beispiel, er nennt Timotheus und er nennt Epaphroditus. Die nimmt er alle als Beispiel, um bei den Philippern Vers 4 so richtig einzuhämmern. Und während der Vorbereitung, da war das die ganze Zeit auch mein Gebet, dass auch ich ein Vers 4-Mann werde. Dass auch ihr Vers 4 Leute werdet. Dass wir alle eine Vers 4 Gemeinde werden. Da heißt es, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Ich finde, das klingt unglaublich schwierig. Ich meine, wir sind doch an sich schon damit überfordert, auf unsere Vorteile zu achten. Wenn ich nur an all die Möglichkeiten denke, wo ich schauen muss, dass ich einen Vorteil irgendwie bekommen kann. Bei der Steuererklärung, bei Versteigerung auf eBay, bei Schnäppchen von Aldi und Co. Wir sind ständig am Schauen, wo kann ich mir einen Vorteil verschaffen. Beim Verhältnis zum Chef will man gut dastehen. In Prüfungen muss man am besten besser als die anderen sein, damit man auf dem Arbeitsmarkt einen Vorteil hat. Interessant ist, im Griechischen steht das Wort Vorteil nicht. Da, wo bei uns Vorteil steht, steht im Griechischen nichts. Vorteil im Deutschen, es ist ein reines Füllwort. An sich steht da, denkt nicht an eures, sondern an das der anderen. Da passt alles rein. Paulus, der hält das bewusst offen, schließt alles mit ein. Er sagt, denk nicht nur an deine finanzielle Situation. Denk nicht nur an deinen Wohlstand. Denk nicht nur an deine Familie. Denk nicht nur an deine Beziehung. Denk nicht nur an deine Gesundheit. Denk nicht nur an deinen Erfolg. Denk nicht nur an deine Anerkennung, denk nicht nur an dein Glück, denk nicht nur an deine Freizeit, sondern denke auch an die Familie, an die Beziehung, an die Gesundheit, an den Erfolg, an die Anerkennung, an die Freizeit, an das Glück der anderen, an das deines Nächsten, an das deines Partners, deiner Partnerin, das deiner Kinder, das deiner Eltern, das deines Nachbarn, deines Kollegen oder deines Chefs. Soweit klar? Denkt an das der anderen. Eigentlich völlig simpel. Ich wünsche euch viel Spaß nächste Woche beim Umsetzen. So, könnte hier eigentlich abbrechen. Aber mit dem reinen Verstehen ist das ja da nicht so leicht. Für mich zumindest klingt das völlig unmöglich. Ich bin kein Vers 4 Mensch. Und ich vermute mal, ein, zwei andere hier im Raum, denen geht es ähnlich wie mir. Und wir sind von Natur aus ich-bezogene Menschen. Ich drehe mich um mich. Und das musste mir niemand jemals beibringen, dass ich auf meinen eigenen Vorteil achte. Da bin ich ein echtes Naturtalent drin, da bin ich sehr begabt drin. Das musste mir niemand beibringen. Und das aus mir eine Vers 4 Person wird, dass aus uns eine Vers 4 Gemeinde wird. Dazu brauchst nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Wunder. Ich habe die Woche mehrfach gebetet, Gott, bitte mach so jemand aus mir. Ich wünsche mir das wirklich, dass es nicht so anstrengend ist, dass mich das nicht so eine Überwindung kostet, sondern dass das wirklich zu meinem Wesen wird. Habe ich mehrfach gebetet und dann hat es zack gemacht und ich war so. Bumm, völlig aus dem Nichts ist es geschehen. Ich bin da jetzt der Beste von euch allen drin. Und eins sage ich gleich noch dazu, in Demut, da macht mir keiner was vor. Ja? So, Ironiemodus aus. Nein, das ist natürlich nicht passiert. Das passiert nicht über Nacht, das passiert nicht durch ein bisschen Beten, das passiert nicht einfach so. Frage ist, wie kann das überhaupt geschehen? Ist es überhaupt realistisch? Oder gehen da mit Paulus so ein bisschen die frommen Gäule durch? Ich glaube nicht. Paulus, der nimmt ja hier an sich nur das Gebot von Jesus auf. Der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die Liebe zu meinem Nächsten, die ist der Maßstab für die Liebe, die ich mir entgegenbringe. Oder umgedreht, die Liebe, die ich mir entgegenbringe, die ist der Maßstab für die Liebe zu meinem Nächsten. Wie können wir da hinkommen? In Vers 3, da legt Paulus den Grundstein dafür. Er sagt, seid bescheiden oder seid demütig und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Andern mehr achten als uns selbst. An sich ist das ja nicht so ein Problem, zu jemand aufzuschauen. Ich muss sagen, ich schaue zum Beispiel zu dir, Michael Hecker, auf. Ist überhaupt kein Problem für mich, zu dir aufzuschauen. Du hast eine musikalische, bist auf einem musikalischen Level unterwegs, auf das werde ich in diesem Leben niemals kommen. Und jetzt können wir sagen, ist doch schon mal ganz gut, ich schaue zumindest zu ein paar Leuten hier auf. Ist es damit getan? Paulus sagt nicht, Achtung, wenn jemand was Tolles kann, an dessen Wohl sollst du denken, zu dem sollst du aufschauen. Nein, er sagt, achtet den anderen höher als euch. Das könnt ihr euch, wenn ihr jetzt eine Bibel dabei habt, die eure eigene ist, dann kringelt euch mal dieses achtet ein. Das ist es, auf was es ankommt. Er sagt hier, achtet den anderen höher als euch. Ganz egal, ob er was gut kann, was schlecht kann, ganz egal, was er tut. Für Paulus geht es nicht darum, was der andere kann oder nicht kann, was er tut, sondern darum, wie wir ihn ansehen, ob wir ihn für wertvoll genug halten, dass er es verdient, bedient zu werden. Ob sie für wertvoll genug angesehen wird, dass ich ihr diene. Das ist eine komplett neue Sicht. Das ist ein komplett neues Denken. Dafür ist ein neues Auge gefragt. Die Schlüsselkompetenz dafür, die ist Demut. Ich habe letzte Woche eine interessante Definition von Demut in der Predigt von John Piper gehört und die hieß folgendermaßen. Demut ist das Gegenteil von der Haltung, du schuldest mir was. Ihr alle schuldet mir was. Ich verdiene das. Demut ist das Gegenteil davon. Ich verdiene das, dass ihr mir mit Respekt begegnet. Es ist mein Recht, dass die Post die Briefe vor Sonnenaufgang austeilt, aber wehe, sie erdreißen, sich vor 9:30 Päckchen klingelnd abzugeben. Da habe ich einen Anspruch drauf. Ich habe einen Anspruch drauf, abends 9:30 beim Bäcker frische Brötchen zu bekommen. Und wehe, die ganze Auslage ist nicht mehr da. Ich habe ein Recht auf. Ich habe da ein Recht drauf. Das seid ihr mir schuldig. Demut ist das Gegenteil. Demut heißt, eigentlich schulde ich euch was. Ich schulde euch meine beste Arbeit. Ich schulde meiner Frau den besten Ehemann. Ich schulde meinen Nachbarn den besten Nachbarn. Und zwar nicht, weil ich von euch angestellt bin, nicht, weil ich vor 8 Jahren Ja zu meiner Frau gesagt habe, nicht, weil das irgendwo in einem Mietvertrag so geregelt ist, sondern weil ihr alle Gottes heißgeliebte Kinder seid und ihr es verdient, von mir bestmöglich behandelt zu werden. Paulus, der sagt mal über sich in Römer 1, niemand schuldet mir was. Im Gegenteil, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Ich schulde allen was, der ganzen Welt. Ich meine, wie kam Paulus dahin, das zu denken, dass er allen was schuldig ist, dass alle Welt es verdient, dass er ihr dient? Ganz einfach, weil Paulus erkannt hat, dass das Einzige, was er in seinem Leben wirklich verdient hat, die Hölle ist. Und er stattdessen den Himmel dafür bekommen hat, weil er erkannt hat, dass er schuldig war und dass er freigesprochen wurde. Nicht wie diese Woche aus Mangel an Beweisen, sondern Freispruch durch Schuldübernahme eines anderen. Die Beweise, die waren da, aber jemand anders hat dafür bezahlt. Ihr Täuflinge, ihr habt es so für euch erkannt, dass Jesus am Kreuz für euch alles getan hat. Und ihr wollt das heute hier im Becken so richtig sichtbar machen, demonstrativ auch in Jesu Nachfolge treten. Und das ist toll. Vielleicht eine Rückfrage noch, damit da auch keine Unsicherheit aufkommt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das so wie Paulus sagen könnt, mir schuldet niemand was. Ich, im Gegenteil, ich schulde der ganzen Welt das Zeugnis von Jesus. Ich denke nicht mehr an meinen Vorteil, sondern nur noch an die anderen. Ich muss sagen, ich kann das von mir so nicht behaupten. Und der Zustand, das ist Gott sei Dank auch keine Taufvoraussetzung. Es ist ganz tröstlich zu sehen, dass Paulus das hier nicht an Menschen schreibt, die noch nicht Christen sind. Und er das zur Bedingung für Nachfolge macht. Nee, er schreibt es an Christen. Er schreibt es an seine Vorzeigegemeinde. Er sagt dann in Vers 5, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er sagt, haltet euch das stets vor Augen, jeden Tag aufs Neue. Das ist die Anweisung an seine Vorzeigegemeinde. Sie sollen sich das jeden Tag neu vor Augen führen. Und das schreibt Paulus hier, weil er weiß, dass wir nicht einfach so Vers 4 Menschen werden. Das geht nicht durch Gebeten, das wird auch nicht durch die Taufe gehen. Das ist ein Prozess. Einer, bei dem die Erneuerung unseres Denkens jeden Tag neu geschehen muss. Und es tut mir fast ein bisschen leid für euch Täuflinge, dass ich euch das nicht versprechen kann, dass ihr nachher, wenn ihr hier aus dem Wasser kommt, sofort perfekte Vers 4 Menschen seid. An sich wäre das ein Traum, wenn das so funktionieren würde, aber es tut's nicht. Es ist wie beim Sport. Es kostet Kraft und Schweiß oder beim Predigen bei diesem Wetter. Ich bin seit 10 Jahren im gleichen Fitnessstudio und ich habe da so im Lauf der Zeit eine Veränderung bemerkt. Und zwar ist das so, das Ganze darf hier bitte nicht so anstrengend sein. Da kommen 16- bis 18-jährige Typen hin und die unterhalten sich die ganze Zeit während dem Training darüber, mit welchen halblegalen Präparaten sie innerhalb der nächsten 4 Wochen 8 Kilogramm Muskelmasse aufbauen können. Ja, also es darf bitte nicht so viel Anstrengung kosten, das muss ganz leicht gehen. Und einer von denen, der kam vor einer Weile zu mir und fragte mich, Entschuldigung, was nehmen Sie denn? In der Frage, da waren für mich zwei emotionale Themen drin. Gut fand ich, dass am Ende des Trainings ich so aufgeblasen war, dass der Eindruck entstand, ich nehme was. Was ich schlecht fand, war, dass ich offenbar inzwischen so alt aussehe, dass der mich freiwillig gesiezt hat. Aber man wird offensichtlich älter. Neulich hat die Friseuse gesagt, ich schneide es Ihnen mal so zurecht, dass man die Geheimratsecken nicht so sieht. Ist das okay? Gut, was nehmen Sie denn? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass man ewig rumtrainiert. Das muss doch leichter, einfacher, schneller gehen. Manche Dinge, die brauchen einfach Zeit. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung darüber, wie viele Stunden Fußballer, Profifußballer, an Training hatten, bis sie mit 20, 21 zu Profis wurden. Man geht da von ungefähr 15.000 Stunden Training aus. Das bedeutet, ab dem 5. Lebensjahr 3 bis 4 Stunden Training jede Woche. Qualität kommt nicht und wird nicht von dem neudeutschen Wort chillen abgeleitet, sondern Qualität kommt von Qual, von Anstrengung, von ich will dieses Ziel erreichen. Ich will das erreichen und ich lasse mir das was kosten. Das Ganze, das gilt auch für Vers 4. Das ist nicht leicht, das zu leben. Ich hatte die Woche ein paar Situationen, wo ich keinerlei Lust dazu hatte, ein Vers 4 Mensch zu sein. Weil mir Leute irgendwie ein bisschen quer kamen. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, wenn wir nicht anfangen, das zu leben, dann wird es niemals unser Charakter werden. Ich muss mir das jeden Tag neu vornehmen. Ich muss Gott jeden Tag neu darum bitten, mir die Kraft zu schenken, so zu leben. Und dann aber auch alle Kraft zusammenzunehmen, die ich habe. Und das in meinen Situationen wirklich so zu leben. Und im Gebrauch meiner Vers 4 Muskeln, da merke ich, wie ich da auch stärker werde. Ich bin da noch lang nicht am Ziel. Wichtig scheint mir auch gar nicht zu sein, dass man da irgendwo am Ziel ist, sondern wichtig ist es, gemeinsam unterwegs zu sein. Demnach, den Paulus hier als Paradebeispiel eines Vers 4 Lebens bringt. Er sagt ab Vers 5, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und den Namen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott der Vater geehrt. Das ist ein Vers 4 Leben. Jesus hat an keiner Stelle gesagt, ihr schuldet mir was. Dass ich überhaupt Mensch wurde, dafür schuldet ihr mir was. Ich verdiene Respekt. Nein, im Gegenteil, Jesus hat all unsere Schuld bezahlt. Deine und meine. Ohne Bedingung, ohne Gegenleistung von uns. Er hat Vers 4 gelebt. Nicht auf das Seine geachtet, sondern auf das Meine. Auf das Deine. Für mich und für dich gelebt, für mich und für dich gestorben und für mich und für dich auferstanden. Vers 4 Leben, Jesus. Paulus gibt noch 3 weitere Beispiele, wie ein Vers 4 Leben in diesem Kapitel 2 aussehen kann. Ich nenne die jetzt nicht mehr alle wegen der Zeit. Vielleicht ein kleines Beispiel in Vers 20 schreibt er über Timotheus. Ich habe sonst niemand, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmern wird, um euch Philipper. Die anderen, die kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Jesus Christus und seine Sache. Das ist einfach in anderen Worten Vers 4. Nicht auf das eine achten, sondern auf das der anderen. Und das ist auf der einen Seite ein ganz, ganz tolles Kompliment an Timotheus. Aber eigentlich ist es auch wirklich ein trauriger Satz. Timotheus ist der Einzige. Es gibt sonst niemanden so wie er. Was wird Paulus sagen, wenn der heute hier vorne stünde? Wird er einen Timotheus hier finden? Oder zwei? Vielleicht fünf? Oder vielleicht sogar 250? Paulus, der sagt selbst über sich mal im Philipperbrief, dass auch er nicht vollkommen ist. Auch er ist unterwegs. Und er schreibt in Kapitel 3, Vers 10, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen, mit ihm gleich geworden in seinem Tod, hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Paulus, der ist sich bewusst, dass um ans Ziel zu kommen, braucht er die Auferstehungskraft. An die muss er angeschlossen sein. Das gilt für uns genauso. Wir brauchen die Auferstehungskraft, die die Schwerkraft des Todes überwunden hat. Die brauchen wir, wenn wir wirklich eine Vers 4 Gemeinde werden wollen. Wenn wir Vers 4 wirklich leben wollen. Wenn wir das tun, wenn wir uns an diese Kraftquelle jeden Tag neu anschließen, uns Jesu Beispiel vor Augen halten und mit unseren Möglichkeiten Vers 4 leben, dann gilt das, was Paulus ein paar Verse nach unserem Text schreibt. In Vers 15 schreibt er, dann wird euer Leben hell und makellos sein. Und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser dunklen Welt leuchten wie die Sterne in der Nacht. Und das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich euch Täuflingen, dass ihr mehr und mehr dem nachlebt, mit dieser Auferstehungskraft, mit dem ihr jetzt gleich hier symbolisch begraben werdet und wieder aufersteht, um zu leuchten wie die Sterne in dunkler Nacht. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir angeschlossen an die Auferstehungskraft, Vers 4 leben, um zu leuchten, als Sterne an einem dunklen Nachthimmel. Und das wünsche ich Heidelberg, dass sie Positionslampen an einem dunklen Nachthimmel bei uns erkennen. Gott segne euch. Amen.